Yo, geil, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Mindgame-Fußball-Podcast, der Podcast für alle Fußballer, die ihre Bestleistung auf den Platz bringen wollen. Mein Name ist Christoph und ich helfe Fußballern, alles, was in ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Jetzt und hier in dieser heutigen Folge hörst du den Teil 2 des Gesprächs mit Mario Reiser über Mindfulness. Letztes Mal haben wir über den Kontext gesprochen, also über die Basics, was Mindfulness überhaupt ist. Und jetzt geht es mal darum, wie du Mindfulness für dich anwenden kannst, wie du es trainieren kannst und so mental auf das nächste Level kommst. Ich würde sagen, starten wir mal direkt rein in das Gespräch. Viel Spaß! So, da sind wir wieder hier zum zweiten Teil des Interviews mit dem Mario Reiser. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, würde ich wirklich ans Herz legen, diesen jetzt nochmal zu hören im Vorhinein, weil dort haben wir mal über Mindfulness und den Kontext gesprochen, also was ist Mindfulness überhaupt? Und ich glaube, das ist auch eine super wichtige Grundlage, um das jetzt auch, weil jetzt werden wir in die Praxis gehen, wie kann man es denn für sich umsetzen, auch wirklich verstehen zu können und dann auch den Sinn, das Warum hinter der Umsetzung noch besser zu verstehen. Das ist mal super, super wichtig, um dann vor allen Dingen auch selber auch besser beobachten und spüren zu können, was passiert da im Körper. Deswegen, ja, begrüße ich dich hier wieder, Mario. Schön, dass du wieder mit am Start bist.
Ja, sehr gerne.
Freue ich mich, jetzt mit dir auch in die Umsetzung zu gehen. Wer von Mario vielleicht noch nichts gehört hat, in der letzten Folge auch, da haben wir ihn nochmal speziell vorgestellt. Und ich denke, deswegen können wir direkt mal reinstarten.
Sehr gerne.
Super. Genau, jetzt soll es mal um das Thema gehen, Umsetzung. Also wie lässt sich Mindfulness umsetzen? Und ich weiß ja selber, wenn für die jungen Fußballer und Fußballerinnen sitzt man jetzt vielleicht hier, hört diesen Podcast, hat den davor auch schon gehört, findet das Thema super spannend und vielleicht haben die, oder wahrscheinlich haben die meisten noch nie wirklich davor etwas davon gehört, von Mindfulness, und würden jetzt aber sehr gerne starten. Also was könntest du vielleicht für den Anfang jemanden mit auf den Weg geben, der ja jetzt mal unseren ersten Podcast gehört hat, Feuer gefangen hat und Lust hätte, es umzusetzen? Was würdest du jemanden, der am Anfang steht, mit auf den Weg geben? Wie kann diese Person da mal reinstarten?
Ja, wir haben jeden Tag irgendwo um die 60.000 Gedanken. Wir können jetzt nicht hergehen und sagen, diese 60.000 Gedanken, die schieben wir weg, wir haben jetzt gar keine mehr. Das kann vielleicht irgendein Mönch im Himalaya machen. Was wir also im Mindfulness-Training machen, wir suchen uns Aufmerksamkeitsanker. Und dann versuchen wir, dieses vielerlei an Gedanken oder Emotionen zu ersetzen mit diesem einen Aufmerksamkeitsanker. Am Anfang, zu Beginn eines Mindfulness-Trainings, wird das sehr oft der Atem sein. Das heißt also, ich versuche mich im Hier und Jetzt mit der ganzen Aufmerksamkeit auf meinen Atem zu fokussieren. Beim Mindfulness-Training geht es jetzt aber nicht darum, den Atem zu beeinflussen, ihn vertiefter zu machen, schneller oder irgendwie langsamer. Einfach zu schauen, was ist hier und jetzt. Und den Atem zu beobachten. Solche Aufmerksamkeitsanker, da gibt es aber natürlich sehr viele Variationen. Also Atem ist, wie gesagt, einer. Den hat jeder Athlet immer bei sich. Ich könnte aber genauso zum Beispiel eine Kerzenflamme als Aufmerksamkeitsanker mir aussuchen. Ich könnte irgendeinen schönen Stein, irgendeine Melodie als Aufmerksamkeitsanker oder auch eine Emotion oder eine Körperempfindung, zum Beispiel einen Schmerz. Übrigens, modernes Mindfulness-Training, kommt ja aus der Schmerztherapie. Das war ein John Kabat-Zinn, der damals Ende der 70er Jahre mit chronischen Schmerzpatienten Mindfulness-Training angefangen hat und dann gesehen hat, oh, da tut sich aber einiges. Und dann, ein paar Jahre später, ist es dann in Sport hineingerutscht. Das war dann so Mitte 80er Jahre mit dem Rudern. Also, der Atem. Einfach mal den Atem beobachten. Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich da gleich im Lotussitz da sitzen kann. Das kann ich zum Beispiel auf dem Fußballfeld. Ich lehne mich mit dem Rücken an das Tor an, schließe die Augen und beobachte einfach einmal, wie der Atem über die Nase kommt und idealerweise auch über die Nase dann wieder geht. Einfach mal beobachten. Beobachten, beziehungsweise den Atem beobachten kann ich ja nur, wenn ich im Hier und Jetzt bin. Mindfulness heißt, dass ich das, was gerade ist, auch so akzeptiere, dann aber auch immer wieder loslasse, dass ich nicht anhafte. Eine nächste Übung könnte dann sein, dass ich den Atem über die Nase hole und dann schaue, dass er ein bisschen tiefer geht, so dass sich die Bauchdecke schlussendlich sich leicht anhebt. Dann beim Ausatmen die Bauchdecke wie von selbst wieder nach unten geht. Denn über die Bauchatmung aktiviere ich den Vagusnerv. Und der Vagusnerv ist der größte Nerv des Parasympathikus. Und der Parasympathikus, das ist der Chillnerv. Das heißt also, ich kann über meine Atmung, über eine bewusste Bauchatmung, den Vagusnerv stimulieren und komme so runter. Ein Anfänger wird natürlich nicht gleich, ich sage jetzt, wenn er bei einem Erregungszustand von 100 ist, auf 20 runterkommen. Aber wenn er zum Beispiel schon mal von 100 auf 95 runterkommt, dann ist das schon ein Gewinn. Mit ein bisschen Training, 2 Monate, 3 Monate, kommt er vielleicht auf 80 runter. Und das wäre natürlich schon ein enormer Wettbewerbsvorteil. Gerade zum Beispiel in einem Wettkampf, in einem Fußballspiel. Wenn ich weiß, dass ich mit Bauchatmung mich innerhalb kürzester Zeit in einen anderen Modus bringen kann. Zum Beispiel beim Fußball ist ja so, es gibt viele Spielunterbrechungen. Und diese Spielunterbrechungen immer mal wieder nutzt, 2, 3, 4 Atemzüge bewusst zu machen. Das wären jetzt zum Beispiel so Anfängerübungen.
Yes.
Kann jetzt natürlich dann weitergehen. Dass ich mich zum Beispiel, mit Anfängerübungen meine, die gehen dann am Anfang dann wirklich, also auf dem Spielfeld sind es dann vielleicht wenige Atemzüge, 3, 4. Wobei man das zuerst im Training macht und dann im Wettkampf bzw. im Spiel. Wenn man es jetzt so daheim übt, so im stillen Kämmerchen, dann macht man das mal 3 Minuten, dann 5 Minuten, dann vielleicht 7 Minuten, dass man den Atem bewusst beobachtet. Das kann man dann mit Musik noch unterlegen. Da gibt es das Stichwort binaurale Beats. Binaurale Beats, das kann man folgendermaßen kurz erklären. Wenn ich eine Schwinggabel habe und diese Schwinggabel anschlage, dann schwingt die. Stelle ich eine zweite Stimmgabel daneben, dann übernimmt die zweite Stimmgabel die Schwingungen innerhalb kürzester Zeit. Und so ähnlich ist das Grundprinzip mit binauralen Beats. Da höre ich also Musik, wobei ich das jetzt nicht im Detail erklären möchte, was binaurale Beats ganz genau sind. Aber die Grundidee ist dann, dass ich diese Schwingungen, die dann quasi im Ohr und im Hirn entstehen, dann aufs gesamte Hirn übertragen. Stichwort aus der ersten Folge, 8 Hertz, also niederer Alpha-Zustand, niedere Alpha-Wellen. Und dass ich natürlich so auch in einen anderen Modus komme. Das funktioniert jetzt natürlich nicht während dem Wettkampf, weil während dem Wettkampf kann ich nicht Musik hören. Aber zum Beispiel Wettkampfvorbereitung oder am Vorabend, damit ihr dann auch besser schlaft. Ausgeschlafen zum Fußballspiel kommen.
Yes, sehr, sehr spannend. Genau, bei den binauralen Beats ist es ja so, dass die beiden, was du meinst, ne, die beiden Hirnhälften harmonisiert werden, dass sie auf eine Schwingung sozusagen kommen, was dann wieder mehr Sinn macht. Und da kennen wir ja auch wieder die Parallele zu dem Flow, dass alles in einem Fluss ist, so auch die beiden Hirnhälften in einem Fluss sozusagen in einer Schwingung.
Ganz genau.
Sehr, sehr spannend. Schon mal danke dir für die Anleitung oder die Einleitung, die Übungserklärung für die ersten beiden Übungen. Genau, das wäre mal vielleicht noch sehr, sehr spannend für die praktische Umsetzung. Würdest du empfehlen, einem Anfänger, einer Anfängerin, einen Wecker zu stellen von 3 Minuten, 5 Minuten bei den ersten beiden Übungen, die du gerade erklärt hast? Oder wie genau würdest du die Zeiten sozusagen ja vorplanen oder nach Gefühl oder worauf kann man da achten?
Also ich persönlich empfehle, ein bisschen auch auf die Intuition zu achten und um mich von diesem Gefühl leiten zu lassen. Ich nehme mir jetzt was vor, wenn ich denke, heute passt das für mich 5 Minuten, dann kann ich den Wecker stellen oder es gibt auch so Meditationsglocken. Es gibt auch im Internet Apps, wo dann ein Gong kommt nach 5 Minuten, so eine schöne tibetische Klangschale. Es gibt aus den Yoga-Wissenschaften gibt es ja genaue Zeitvorgaben, wo man dann sagt, aha, so eine Meditationsübung sollte gehen 3 Minuten oder 11 Minuten, weil erst nach 11 Minuten dann das und das im Hirn passiert. Aber das wäre jetzt für einen Anfänger, glaube ich, nicht so wichtig. Für einen Anfänger ist einmal wichtig, dass er ins Tun kommt und er merkt sofort, es passiert was mit mir. Und das, was passiert, ist nicht nur einfach nur fein und entspannen, es ist wirklich zum Vorteil, weil es leistungssteigernd schlussendlich sich auswirkt.
Und ist es etwas, was du auch in den Alltag integrieren würdest, ja, weil du sagst ja jetzt gerade, dass es das Wichtigste ist, sozusagen mal ins Tun zu kommen. Ja, also wir haben das zum Beispiel bei unserem Coaching auch so, dass das ein Teil ist der Routine, die auf jeden Fall ja auch wichtig ist, immer wieder durchzuführen. Ja, würdest du sagen, dass das auch jeder mal so in den Alltag integrieren sollte? Und was für eine Übung speziell würdest du vorschlagen und vielleicht auch zu welcher Tageszeit, die man ja jeden Tag auf täglicher Basis oder ja, auf täglicher Basis vielleicht durchführen kann?
Ja, man unterscheidet ja grundsätzlich zwischen formeller Praxis. Das heißt, ich richte mal daheim das Kämmerchen, ich mache die Türen zu, jeder zu Hause weiß, ich will jetzt Ruhe. Und das ist so wie angerichtet. Das ist die formelle Praxis. Und dann die informelle Praxis, ich integriere das in Alltag, im Trainingsalltag, dann schlussendlich auch in den Wettkampf, in das Spiel. Für einen Athleten ist natürlich beides wichtig, weil das Training daheim im stillen Kämmerchen, das ist ja das eine, aber es soll ja schlussendlich auch im Wettkampf bzw. im Spiel funktionieren. Und von dem her ist natürlich die Integration in den Alltag ganz was Essentielles. Ein Beispiel, zum Beispiel die Übung nenne ich Positive Scanning. Immer wenn irgendeine Einheit, eine Art von Einheit fertig ist, zum Beispiel das Training ist fertig, oder der Wettkampf ist vorbei, oder der Tag ist vorbei, dass ich dann nochmal so eine kleine Rückschau halte. Und bei Positive Scanning den Schwerpunkt auf das Positive, aufs Angenehme legt. In welchem Verhältnis man das jetzt macht, ich empfehle meinen Athleten 5:1. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel einen Rückblick halten auf ein Training oder Spiel, 5 Dinge nennen, die gut waren, die cool waren. Ein Ding, maximal eins, das nicht so gut war. Als Athlet, gerade auch als Spitzenathlet, muss ich natürlich auf Fehler schauen, weil Fehler sind natürlich auch die Möglichkeit zu lernen. Aber ich darf mich nicht nur auf die Fehler konzentrieren. Weil wir wissen ja auch aus der Forschung, negative Gedanken, und Fehler sind negative Gedanken, die haften an uns unverhältnismäßig stärker als positive. Positive Gedanken gleiten ja oft so ab wie bei einer Teflonpfanne. Negative Gedanken, die heften an uns wie an einem Klettverschluss. Im Fachbegriff nennt man das übrigens Negativitätsverzerrung. Und wenn ich über die Dinge da Bescheid weiß, dann ist es eben sehr wichtig, dass ich in meinem Leben, im Training und im Wettkampf natürlich auch auf die Fehler schaue. Ich will das nicht zur Gänze wegreden, aber vom Fokus her mehr aufs Positive. Und da passiert was in meinem Hirn oben. Die Synapsen, die schon bestehen und neue, die gebildet werden, die sind natürlich ganz andere, wenn ich das Positive schwerpunktmäßig sehe und das Negative eben in einem wesentlich kleineren Ausmaß. Umgekehrt sehe ich natürlich immer nur die Fehler und immer nur das Negative, dann passiert bei mir auch was im Hirn oben. Yes. Also positiv scannen wäre eigentlich eine ganz banale Übung, um über natürlich eine längere Dauer das Hirn um.
Jetzt warst du ganz kurz weg, aber ich glaube, du meintest, um das Hirn umzuprogrammieren über die längere Dauer mit dem Positiv-Scan, richtig?
Ganz genau.
Okay, super.
Ganz genau. Super. Ja, ganz genau.
Da auch, vielleicht spannend auch für Fortgeschrittene, weil du gesagt hast, das Verhältnis von 5:1 finde ich richtig, richtig super, diese Grundregel. Und es ist ja sogar möglich, wahrscheinlich für die Athleten, die schon ein bisschen geübter sind, diese eine Sache der Fehler, den gleich als Bild zu sehen, mit der Frage, wie hätte ich es besser machen können, dass du dann auch gleich wieder dieses positive Bild hast.
Also ich glaube, da ganz einen konkreten Tipp. Ich arbeite sehr gern mit Skalierungen. Auf meiner Skala, die unterste Wert ist 1, der höchste Wert ist 10. 0 habe ich nicht, weil das habe ich mit meinem Menschenbild zu tun. Und wenn jetzt Dinge nicht so gut laufen, wenn Fehler passieren, und gerade im Spitzensport muss ich ja immer ins Limit gehen, es ist ganz normal, dass Fehler passieren, dann arbeite ich mit diesen Skalierungen. Ich frage dann immer den Athleten, ist das und das passiert, ein Freistoß oder was auch immer. Wie gut oder schlecht, eben wie gut, so formuliere ich es, würdest du denn das bewerten? Und dann sagt dir der Skala, ja, meinetwegen 4. Und dann, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die nächste Frage ist dann die, ja, was könnten wir denn machen oder was könntest du denn machen, damit es das nächste Mal 5, 6, 7, 8, 9, vielleicht sogar 10 ist? Und dieser lösungsorientierte Ansatz, der ist jetzt ganz was Wichtiges. Das würde ich auch deinem Burschen oder deinen Mädels sofort empfehlen. Schaut, dass du sofort in das lösungsorientierte Denken hineinkommt. Fehler passieren. Yes. Das ist ganz normal. Nicht mit Schuldzuweisen. Schuldzuweisen bringen uns nicht weiter. Gerade auch im Teamsport dann immer auch die Frage stellen, nicht was kann ich oder du, sondern was können wir tun, damit wir nächstes Mal bei 6, bei 7, 8 oder 9 oder 10 Punkten sind.
Das ist auch richtig schön. Vor allen Dingen auch dieser individuelle Ansatz, weil jeder steht ja auch an einem anderen Punkt und für jeden ist ja auch eine 10 vielleicht etwas anderes und finde ich überragend, dass du diese Frage mit reinbringst, genau was ist es denn dann für dich und was könnten wir denn zusammentun und vor allen Dingen auch ja du, weil dann ist es ja dieser Prozess auch, um den es geht, für jeden selber irgendwie so, ja, da gibt es ja diesen schönen Spruch, besser zu sein, als du es gestern warst, viel wichtiger als morgen besser zu sein als dein Konkurrent, weil wenn du dich da wieder auf dich konzentrierst, sehr auf viele Mindfulness, dann ist die ganze Energie bei dir und bei deiner Entwicklung.
Ganz genau.
Yes. Vielleicht auch noch eine spannende Frage dazu. Und zwar, wahrscheinlich sitzen ja auch gerade ein paar Zuhörer, Zuhörerinnen und fragen sich, ja, okay, sehr, sehr spannend, aber kann man da auch was falsch machen? Weil es klingt ja so einfach, so dieses, sozusagen beobachte, ist mal das, was ist. Kann man da was falsch machen, Mario?
Nein. Mindfulness-Training an sich ist ja eigentlich sehr unspektakulär. Mindfulness-Training hat eigentlich nur ein kleines Problemchen. Und das Problemchen ist das, du musst es tun. Am besten regelmäßig. Und regelmäßig heißt schon 5-mal oder 6-mal. Also einen Cheat-Day gibt es in der Woche. Und dann passiert was mit dir. Ob ich eine Minute Mindfulness mache oder 100 Minuten, natürlich macht es einen Unterschied. Aber dann bin ich auf dem richtigen Weg. Da kann man nichts falsch machen.
Jetzt vielleicht noch eine spannende Frage auch für die, weil ich hatte auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen mit dem Boris Bornemann vom Balloon, also von einer Meditations-App. Und dort geht es speziell um geführte Meditation. Und ich weiß auch, dass ein paar Leute das direkt umgesetzt haben. Kann eine geführte Meditation auch Mindfulness-Training sein? Oder würdest du das nochmals trennen? So eine stille Meditation für sich selber und eine angeführte? Wie siehst du das?
Nein, das ist Mindfulness-Training, keine Frage. Der Unterschied ist natürlich nur der. Gerade am Anfang ist natürlich eine angeleitete Meditation viel hilfsreicher. Das ist leichter, weil ich eben angeleitet werde. Gehe ich sofort in die Stille. Wie gesagt, wir haben ja 60, 70, vielleicht sogar 80.000 Gedanken. Das ist nicht leicht. Und sich dann auf einen Aufmerksamkeitsanker in der Stille zu fokussieren. Man kann das ausprobieren, aber es wird dann ganz, ganz sicherlich so sein, dass immer wieder man ist in der Stille und dann ist man auch mit dem Fokus beim Atmen, dann kommt der Gedanke daher, dann kann man diesen Gedanken so, ja, wie in eine Wolke hineinlegen und jede Wolke zieht ja weiter, es gibt keine Wolke, die immer am Himmel ist und dann ist man wieder mit dem Fokus beim Atmen und dann wiederholt sich das Spiel, dann kommt wieder ein Gedanke. Dann kann man den Gedanken wieder in eine Wolke hineinlegen. Die Wolke zieht weiter. Wenn man Pech hat, kommt genau derselbe Gedanke wieder. Das wiederholt sich dann unter Umständen der Hunderte, Tausende Mal. Also in die Stille zu gehen, ist sicher um eine Spur anspruchsvoller. Aber eine angeleitete Meditation, das ist genauso Mindfulness. Keine Frage.
Vor allen Dingen sehe ich den Aspekt als sehr, sehr wichtig an. Dieser Gedanke kam mir gerade jetzt des Öfteren hoch, dass es ja auch die perfekte Möglichkeit ist, um Selbstbewusstsein aufzubauen, wirkliches Selbstbewusstsein, wirklich sich selbstbewusst zu werden, Wer man denn selber als Subjekt, wie du so schön in der letzten Podcast-Folge gesagt hast, ist, um dann auch die Trennung gewissermaßen zu erkennen, sich selber als Subjekt und die Gedanken als Objekt. Vielleicht auch, weil ich weiß, dass diese Frage kommt extrem oft, oh, wie kann ich denn selbstbewusster werden? Und das hier, meine Freunde, ist wirkliches Selbstbewusstseinstraining, sich selbst wirklich bewusst werden. Ja, Wie siehst du das so? Ist das ein Prozess des Selbstbewusstwerdens, der dann im Laufe der Praxis von alleine kommt? Oder kann man da auch nochmals bewusster mit Mindfulness-Training genau gezielt darauf gehen?
Also ich finde, du hast das perfekt formuliert. Mindfulness-Training ist Bewusstseinsarbeit. Punkt. Umso mehr ich mache, umso mehr wird passieren. umso mehr werde ich da irgendwo hinkommen, dass ich mal mein Subjekt, eben mein wahres Ich ansatzweise verstehe, vielleicht dann noch besser verstehe und noch besser verstehe. Aber es ist natürlich schon ein Prozess, der eine gewisse Zeit benötigt. Um jetzt einfach, ich sage jetzt, gewisse Dinge im Hirn zu bewirken, Stichwort aus der ersten Folge, Emotionsregulation, die verbessert wird, Aufmerksamkeitsregulation, die verbessert wird, die Gelingensbedingungen des Flow-Zustandes, die verbessert werden. Da würde ich mal sagen, mit 2 Monaten regelmäßigem Mindfulness-Training, da fängt es an, dass man es merkt. Und dann mit 3, 4 merkt man es dann schon deutlicher und wird man auch schon entsprechende Erfolgserlebnisse haben. Aber ich arbeite gerade aktuell auch mit einem Fußballer zusammen. Wir haben 2 Coachings gehabt. Ich konnte ihm Inputs geben, er hat das sofort umgesetzt. Zum Beispiel das mit dieser Nasenatmung, die dann im Bauch geht, der Bauch hebt sich leicht an. Das hat ihm so geholfen und ich spüre, wie er wirklich nicht zu 100, sondern zu 1000% auf das anspricht. Und es sind wirklich einfache Übungen. Man muss es nur tun.
Yes, das ist so wie ganz vieles, was wir auch kennen aus dem mentalen Bereich. Eigentlich ist es sehr leicht, aber wer macht das schon? Und deswegen ist es für euch auch da draußen dann der Riesenunterschied, weil es hört sich leicht an, aber es machen noch so, so wenige und die vor allem die Top-Athleten machen es. Also das einfach zu machen, das ist schon mal ein Riesenvorteil auch gegenüber auch anderen einfach. Ja. Und natürlich für sich selber auch super hilfreich. Ich weiß auch von vielen, die mal starten, jetzt können es auch ein paar Zuhörer, Zuhörerinnen, bei denen könnte es so sein, dass, wie du gesagt hast, in die Stille zu gehen erstmal ist schwierig aufgrund der vielen Gedanken und dann auch dann kommt überhaupt mal die Lautstärke auch so richtig bewusst hoch im Kopf, dass viele auch den Eindruck gewinnen am Anfang, oh, ich kann einfach nichts tun, ich kann mich nicht einfach hinsetzen. Hast du da vielleicht auch für die Jungs und Mädels eine aktive Form des Mindfulness-Trainings? Also kann man es auch vielleicht im Laufen praktizieren, so etwas dabei tun? Wie wäre da dein Ansatz?
Selbstverständlich. Also schlussendlich geht es ja auch darum, im Spitzensport natürlich, die üben das daheim im stillen Kämmerchen, aber natürlich auch im Wettkampf. Und jetzt gibt es zum Beispiel Sportarten, Marathonlauf zum Beispiel, wo sich ein gewisser Bewegungsablauf immer wieder wiederholt. Und da kann ich ganz bewusst hineingehen, dass ich zum Beispiel, ich nehme jetzt Marathonsport eben her, bewusst hineinspüre, wie mein rechter Fuß, zum Beispiel der Vorfuß, wie der auftritt. Wie fühlt sich's an? Und dann zack. Wie fühlt sich's jetzt an? Zack. Wie fühlt sich's jetzt an? Und automatisch, wenn ich das mache, bin ich im Hier und Jetzt. Man wird nie gleichzeitig aufgrund der Trittgeschwindigkeit oder der Laufgeschwindigkeit, das geht zu schnell natürlich, man muss bei gewissen Sportarten sich zum Beispiel dann festlegen, dass man sagt, okay, ich schaue jetzt zum Beispiel, wie der rechte Arm schwingt. Wie fühlt sich's an? Später wechsle ich, mache es mit dem linken. Okay? Oder beim Fußball zum Beispiel. Wenn ich den Ball in der Hand habe, zum Beispiel bei einem Einwurf, wie fühlt sich das an? Und automatisch, wenn ich mich die Frage stelle, wie fühlt sich das jetzt an, bin ich eben im Hier und Jetzt, bin ich auch in der Innenschau. Da können die 50.000 im Stadion herumschreien. Wenn ich in der Innenschau bin, bin ich bei mir. Dann bin ich dort, wo ich eigentlich sein möchte. Mentale Ruhe, Gelingensbedingungen, Flow-Zustand, Aufmerksamkeitsregulation, Emotionsregulation, das kommt dann alles. Es braucht schon ein gewisses Training. Übrigens, weil du gerade vorher Bewusstseinsarbeit auch erwähnt hast, da fällt mir ganz spontan aber sein. Ist eine kleine Werbung erlaubt?
Na, sicherlich.
Okay. Habe ich selbst erst vor 2, 3 Monaten entdeckt, eine App. Die Frage an dich. Wie viele Atemzüge haben wir so am Tag in etwa?
Viele Atemzüge am Tag. Einatmen und ausatmen sind
ja
2 Atemzüge.
Ja.
Ich würde sagen 36.000.
Ja, okay, das ist ein bisschen viel, aber es sind etwa 20.000 plus minus, je nach Atemrhythmus, Atemmuster. Dann die nächste Frage, wie viele von diesen Atemzügen sind denn bewusst?
Ja, sind wir vielleicht im 100er-Bereich so.
Ja, und das wäre ich aussehen, weil bei den meisten Menschen gar nicht.
Bei den meisten Menschen wahrscheinlich 3.
Ja, wenn überhaupt.
Wenn die Dusche mal kurz kalt wird, dann vielleicht.
So, und da habe ich vor 2, 3 Monaten eine App entdeckt. Ich möchte also betonen, ich habe mit der App nichts zu tun, ich verdiene nichts damit. Die kostet auch nur 3,50 Euro, aber ich finde sie genial. Die App funktioniert aber leider nur auf iPhones. Heißen tut sie Vayu. mit VAYOU. Und diese App ist genial. Ich kann, wenn ich die App runtergeladen habe, die kostet 3,50 Euro, dann kann ich das iPhone bei mir auf den Bauchnabel legen und ich bekomme dann ein akustisches Signal, wie ich atme. Das heißt also, wenn ich schneller atme, höre ich sein Geräusch, sein oder wenn ich langsam atme, dann kommt es eben so. Und das sind ganz angenehme Geräusche. Und bisher bei jedem Athleten, dem ich diese App vorgestellt habe in den letzten 2-3 Monaten, es hat jeden weggebeamt.
Wow.
Da wird der Atemrhythmus mir auf wirklich auf eine ganz zauberhafte, fast schon magische Art und Weise mir mal bewusst gemacht. Und wenn ich das mache, 10 Minuten, besser vielleicht 15 Minuten, ich komme in den Flow. Also bei mir ist es jetzt mal so.
Mega. Ja, vor allen Dingen ist es auch super schön, weil dann jeder für sich individuell auch herausfinden kann, welcher Atemrhythmus fühlt sich denn für mich stimmig an, welcher Atemrhythmus dann sehr, sehr angenehm und dann vor allen Dingen, ja, kann man es gleich übersetzen dann wieder und mitnehmen, vielleicht wenn man nervös ist, weil man gerade gleich aufläuft zum Punktspiel und dann gleich in diese Praxis reingehen, wirklich mega, mega. Noch eine, oder ich hätte noch eine ja, Frage, die ich auch sehr, sehr spannend finde. Und zwar mit den Jungs und Mädels bei uns im Coaching nehmen wir auch ja einige Visualisierungstechniken mit dazu. Das finde ich auch sehr, sehr spannend in Bezug auf Mindfulness-Training, weil es ja gewissermaßen auch du ja quasi auch schon aktiv reingehst, aber gleichzeitig aus meiner persönlichen subjektiven Sichtweise eine gewisse Meditation und ein gewisses ja, sich runterbringen, in den Flow bringen, sehr, sehr oder extremst förderlich ist für auch die Effektivität der Visualisierung. Inwiefern ist eine Visualisierung auch Mindfulness-Training?
Ich kombiniere beides.
Yes.
Wir wissen, wenn ich mit Visualisierungen arbeite, dasselbe ist übrigens, trifft auch auf Suggestionen, Autosuggestionen zu, das hat sehr viel mit dem Unterbewusstsein zu tun. Und wenn ich mit dem Unterbewusstsein arbeiten möchte, dann ist es wieder sehr förderlich, wenn ich quasi meinen mentalen Zustand herunterbringe. Um jetzt wieder mit diesen Hirnwellen herzukommen, also in niederer Alpha, vielleicht sogar in Theta-Bereich hineinkomme. Und dann quasi finde ich einen Zugang zum Unterbewusstsein. Und darum ist es einem für sich nicht nur förderlich, sondern aus meiner Sicht sogar eigentlich notwendig, dass ich zuerst einmal eine Entspannungsübung mache oder eben Mindfulness mache und dann in die Visualisierungen hineingehe. Wobei ich persönlich ja, ich verwende schon auch den Begriff Visualisierungen, aber Visualisieren heißt immer primär nur sehen. Ich spreche eigentlich immer vom Imaginationstraining,
yes,
vom Vorstellungstraining. Vorstellungstraining heißt, dass ich nicht nur diesen einen Sinn, das Sehen, quasi jetzt eben damit hinein, sondern möglichst alle 5 Sinne.
Yes.
Dann geht das noch tiefer. Also das macht absolut Sinn. Zuerst eine Mindfulness-Übung, 10 Minuten, 15 Minuten Atemübung, angeleitete Meditation und dann in diese Visualisierung oder Imaginationsübungen hineingehen.
Also kann man dazu auch sagen, dass es dann letztendlich eine Art ja, fortgeschrittene Übung ist, dass du vielleicht mal so startest, natürlich wie du gesagt hast, intuitiv, aber so vielleicht 10 Minuten den Atem zu nutzen als Anker, dort in, ja, in einen niedrigen Hirnwellenbereich reinzukommen und dann diese Imagination zu nutzen und vor allen Dingen das, was du möchtest, dein Zielbild jetzt schon zu leben in dir, sodass du halt sozusagen schon da bist. Und dann natürlich auch die Möglichkeit erhöht wird, dass es sich im Außen auch so zeigen wird. Ist das letztendlich vielleicht eine Übung, die wir auch so jetzt nennen können, vielleicht auch zum Abschluss, als dann fortgeschrittene Übung?
Ja, das sehe ich so. Also ich würde auch zuerst einmal mit vielleicht 3 Minuten, 5 Minuten, dann vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten Mindfulness-Training anfangen. Atemübungen, geleitete, vielleicht auch eine stille Meditation. Und dann später dann mit diesen Visualisierungen oder Imaginationen dann hineingehen.
Perfekt. Top, Mario. Ja, dann denke ich auch, dass wir hier jetzt auch wieder echt, sehr, oder du auch besonders, sehr, sehr viele Übungen reingebracht hast. Ich denke, da ist jetzt für jeden etwas mit dabei, was er auf jeden Fall ausprobieren darf für sich selber. Und du hast ja auch so schön schon gesagt, man kann nichts falsch machen. Das Einzige, was du nur natürlich machen musst, in Anführungsstrichen, ist es durchzuführen, also zu tun. Und ja, ich würde auch mal sagen, wenn du jetzt da draußen als Zuhörer, Zuhörerin noch Fragen hast dazu, Mario hat sich davor schon auch bereit erklärt, Anfragen anzunehmen und auch da gerne Auskunft zu geben. Ja, sag mal gerne nochmal, Mario, wo kann man dich dort als Zuhörer, Zuhörerin finden?
Das mache ich natürlich sehr gerne. Ich habe eine Webseite, www.marioreiser.com. Bin natürlich auch auf Instagram zu finden, @reisermario. Und ich möchte auch ganz klar hier betonen, ich freue mich über jede Art von Anfrage und helfe wirklich gern weiter. Schicke auch gerne mal die eine oder andere MP3 dann durchs Internet. Kein Problem. Ich freue mich einfach, wenn andere Sportler sich interessieren an dem Thema und ich ein bisschen von meiner Leidenschaft weitergeben kann.